Und während der Perimenopause, wenn die ganzen Hormone, also dann haben wir das hormonelle Chaos und dann wird Östrogen weniger und wir reagieren empfindlicher auf Stress und brauchen eigentlich auch diesen extra Schutzfilm für diese Lebensphase, damit eine Umbauprozedur harmonisch laufen kann.
Und plötzlich kriege ich die Message, aufstehen, auf den Balkon gehen und nimm dir was zum Schreiben mit. Ja? Also ich brav folge der Eingebung und setz mich hin und habe in einer halben Stunde den Inhalt von diesem Kinderbuch niedergeschrieben. Und einfach Verständnis aufbringen, dass du hier bist, um hohe Ziele zu erreichen, weil alles in dir ist. Du bist pure Glückseligkeit.
Mädchen, Mutter, Matriarchin. Alles, was Frau in der Rush Hour des Lebens braucht, um glücklich, gesund und frei zu sein. Mein Name ist Caroline, schön, dass du da bist. Heute geht es auf eine weite Reise mit einer Frau, die bereits 82 Mal Geburtstag gefeiert hat. Und sie hat viele, viele Jahre ihres Lebens sich den irdischen Dingen gewidmet. Also sie kann ein Lied singen von der Rush Hour des Lebens und davon, dass Frauen sich manchmal ganz schön viel zumuten. Und gleichzeitig hat sie eine Reise auf sich genommen, hinein in die Welt des Yoga, hinein in die Welt der Spiritualität und einer ganz, ganz tiefen inneren Verbundenheit mit allem, was es gibt und mit allem, was ist. Diese Frau kümmert sich um die Verbindung zur Natur. Sie kümmert sich um die Verbindung der Seele mit dem Menschen und mit Gott. Und sie kümmert sich darum, dass mentale Kraft als solches wieder anerkannt und eingesetzt wird. Und für mich persönlich ist es immer wieder so, dass wenn ich auf solche Menschen treffe, die so viel Lebenserfahrung mitbringen, dass ich in Demut auf die Knie gehen möchte, weil ich der Meinung bin, dass wir viel zu wenig zuhören und dass wir diesen Menschen viel zu wenig Raum geben für die Geschenke, die sie jeden Tag immer noch an uns Jüngere übergeben können und wollen. Von ganzem Herzen willkommen, liebe Shanti. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Danke, liebe Caroline, für diese wunderschöne Einführung. Und ich freue mich, dass wir über mein Herzensthema, eben die geistigen Botschaften der Natur, sprechen können.
Ich habe zum Einstieg eine etwas anders geartete Frage. Du hast mir im Vorfeld quasi schon was in die Hände gespielt, was deine eigenen Eigenschaften so angeht. Du bist ein Wirbelwind, der Frieden bringt. Und du hast mir gesagt, ich bin zu wagemutig, was mich fast das Leben gekostet hat. Erklär uns das.
Ja, also ich kann das so erklären, dass ich in meinem Leben 5-mal fast gestorben bin. Und das ist meistens, weil ich eben zu wagemutig bin. Also ich habe irgendwie keine Angst. Und das kann, wie gesagt, mitunter gefährlich sein. Also ich kann nur ein kleines Beispiel aus unseren Breiten erzählen. Also ich habe sehr viel Sport in meiner Jugend gemacht, was mich übrigens nachträglich sehr geholfen hat in meiner Entwicklung, weil ich 2 Sportarten bis zum Wettkampf gemacht habe. Also auf Leistungssport. Und also nämlich das Durchhaltevermögen habe ich da gelernt. Ja, wenn du zum Leistungssport, da musst du trainieren. Und eigentlich das Leben ist auch so. Wir müssen auch trainieren und immer weiterzukommen. Und zwar das eine war Skifahren, das andere war Schwimmen. Wobei das Schwimmen den stärkeren Fußabdruck fast bei mir hinterlassen hat. Denn bis heute sehe ich, denn da musst du ja alle Schwimmarten können, wenn du zum Leistungssport gehst. Und der Trainer, und du musst zum Beispiel kraulen, mit einem Brett musst du 10 Längen machen, aber die Füße, nur die Füße, ja, und so weiter. Also, und es ist total anstrengend. Du glaubst an einem Punkt, du kannst nicht mehr, es ist aus, ja. Aber der Trainer geht neben dir und sagt, weiter. Und es geht auch weiter. Und wenn du durch diesen Nullpunkt kommst, wo du glaubst, also ich sterbe jetzt, ja, oder ich gehe unter oder irgendwas, wenn du da durchgehst, dann geht's wieder. Und sogar besser als vorher. Und das ist mir eigentlich auch, deshalb bin ich also absolut dafür, dass man sagt, also Jugend, bitte geht zum Sport, aber nicht nur Tralala, sondern Leistungssport. Das, ich habe nämlich ein ganz starkes Durchhaltevermögen und das habe ich da von der Jugend her. Aber eigentlich hast du mich ja was anderes gefragt. Ja, aber es hat mit Sport zu tun. Also ich wohne im Wienerwald in Wien und die Donau ist nicht weit. Und man hat mir gesagt, dass in der Nähe kann man Wasserski fahren. Und damals war ich auch Wasserskifahrend und war sogar schon mit einem Ski, nicht statt mit zwei und drei. Und haben mir gedacht, ich kann das ja alles und weiß das alles. Und und bin also da einfach ich habe auf dem See schon vorher, ich war schon Wasserskifahren. Und haben mir gedacht, naja, kein Problem, nicht? Also ich brauche keine Einführung, grüß Gott und ich fahre halt, ja. Und bin dann nach einem Boot hin, also wir sind gezogen. Und als ich ausließ, also ich bin normal, ich konnte Wasserski fahren. Und dann beim Auslassen habe ich noch nie mit einer Strömung Wasserski gefahren. Und die Strömung hat mich abgetrieben. Also ich konnte mir die Ski nicht, du musst ja sofort, du tust ja im See die Ski abschnallen sofort. Ich konnte es aber nicht. Und bin an der Ufer entlang abgetrieben. Und die Leute dort, die haben das nicht mitgekriegt. Da waren etliche Leute, dass ich eigentlich in Lebensgefahr war. Und ich werde das nie vergessen, dass dann ist dort ein Boot gewesen, also gerade am Ufer, und ich bin dank meinen Könnern, bin ich unter dem Boot durchgetaucht, auf der anderen Seite herausgekommen, und dann hat Gott sei Dank jemand gesehen, dass ich in Not bin, und ist mit mir gelaufen, sozusagen, hat mich sozusagen rausgezogen. Aber das war eben, weil ich zu wenig achtsam war, mir gegenüber. Ich schaffe ja alles, Shanti schafft alles, also gar kein Problem. Also auch Mut, auch wenn man sehr mutig ist, kann es gefährlich werden, ganz einfach.
Oh ja.
Ja, und das war, wie gesagt, nicht nur einmal, sondern fünfmal. Also,
ja. Ja, Wahnsinn. Und trotzdem sitzt du heute hier und hast echt einen Sack voll Lebenserfahrung zu teilen. Du warst ja auch an einem der heiligsten Berge Indiens. Und hast auch dort Erfahrungen gemacht. Erzähl uns davon.
Ja, das ist aber nicht Indien, das ist Nepal. Also Nepal, das jetzige China. Es war okay, Tibet.
Also im Himalaya?
Ja.
Und wie heißt dieser Berg?
Mount Kailash.
Und warum ist dieser Berg so heilig und für wen?
Also ich mache seit 46 Jahren Yoga mit einem indischen Yogameister. Und er ist zum Beispiel für spirituell Suchende, gibt es vom Yoga her auch eine Gottheit, die beschützt, ja, die beschützt deine Entwicklung. Und das ist Lord Shiva. Und Lord Shiva hat eben, der hat sogar eine Familie, ja, und er hinterlässt Spuren in der Natur. Und eines dieser Orte, die heilig sind, weil er dort war und man seine Erscheinung gesehen hat, ist dieser Mount Kailash. Der ist für vier Religionen als heilig betrachtet, ja. Und deshalb wollte ich einfach ihn besuchen, also eine Pilgerreise machen auf dorthin.
Wie alt warst du, als du dich auf diese Reise gemacht hast?
60 Jahre.
60
66. Jahre. Mit 2004 war das. Jetzt bin ich 82. Das haben wir jetzt nicht, weiß ich nicht das ganz genau. Aber ich war Ende 60 so etwas. Und habe vor allem vorher eigentlich so Operationen gehabt. Also ja, so verschiedene. Ich bin also in Wien da einmal da, eine Schulteroperation und dies und das. Und dann habe ich mich plötzlich entschieden, auf dem Mount Kailash, was kaum vielleicht zwei Leute von tausenden Yogaschülern damals hat das geschafft sozusagen. Und ich bin aber trotz Wollen auch vorsichtig und habe mich untersuchen lassen in einem Sportinstitut der Universität. Und da wirst du, jeden Muskel ist geprüft worden und am Rad musst du und so weiter. Und das Witzige war, weil man sagt, niemand weiß, ob du höhenkrank wirst oder nicht. Du kannst überhaupt nichts trainieren und du kommst durch, oder du kannst der Marathon und alles können und du schaffst es nicht. Also das, es muss sozusagen von der höchsten Warte aus musst du eingeladen sein, so heißt das ja. Und das Resultat von der ganzen Untersuchung war, dass sie mir war, dass ich außergewöhnlich leistungsfähig bin. Und das war sozusagen das grüne Licht. Und genau, und so habe ich dann die Reise angetreten. Und da ich ja schon lange, ich habe Yoga gemacht, aber parallel dazu auch immer Mentaltraining bei bestimmten, zum Beispiel mit Tepperwein, also bei bestimmten Mentaltrainern eben. Also ich habe das eben gemacht und habe mir, man geht rundherum, es ist eine Umrundung, die man macht. Und bei der Umrundung muss man von 4.500 Meter auf 5.600 Meter kommen. Das klingt vielleicht nicht so viel. Es ist nur die Höhe, ist es eigentlich, ja, die man sonst nicht erreicht, natürlich nicht. Und ich habe aber auch mit Mentaltraining gearbeitet und habe mir vorgestellt, das wäre eine kleine Gruppe aus Österreich. Wir waren 12 Leute, Personen, und ich habe mir vorgestellt, man geht von einem bestimmten Punkt aus, es ist ein Minidorf, und dann geht man die Umrundung und ja, und das war's. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich die einzelnen Etappen und dass ich wieder zurückkomme und alles kein Problem. Also ich habe das wiederholt, das war meine Vorbereitung, meine geistige Vorbereitung für diese Reise. Und das habe ich auch gebraucht, weil es sehr, sehr anstrengend war und ich also fast aufgegeben hätte, nämlich gerade dort, wo es zur höchsten Stufe gegangen ist, 5.600 Meter, da sind wir also vom Trainer, also das und so musst du und das und tief atmen und so langsam gehen und so weiter. Ja, und mir war so übel und alles, und ich habe aber gewusst, wenn ich jetzt aufgebe, dann ist die Gruppe zerstört, weil das Einzige, was hilft, du musst zurückgehen sofort. Ja,
also. In welchem Zeitraum seid ihr denn da rumgelaufen?
Zwei Tage, aber das war eben sehr, sehr extrem anstrengend.
Ja. Und für alle, die keine Idee davon haben, was für ein Höhenprofil das ist, also alles über 4000 Meter Höhe ist für einen Körper wahnsinnig anstrengend, weil die Sauerstoffdichte aufgrund der abnehmenden Luftdichte da oben irgendwann nicht mehr wirklich ausreichend vorhanden ist. Und das heißt, der Körper bekommt chronisch weniger Sauerstoff. Und ich selber habe die Erfahrung gemacht, also ich bin eben schon ohne Sauerstoff auf einen Berg in Ecuador, in Quito. Da ist so ein Hausberg, da bin ich gerne hochgelaufen. Und als ich zum ersten Mal da hochgelaufen bin, wobei ich auch immer nur die letzten 700 Höhenmeter gemacht habe, also ich bin mit einem Lift auf 4000 Meter gefahren und bin dann die letzten 700 Höhenmeter auf den Gipfel gestiegen, habe ich sehr, sehr gerne und auch echt regelmäßig gemacht, als ich noch Pilotin war. Und regelmäßig in Quito war. Und diese letzten 700 Meter von 4000 auf 4700 Meter Höhe waren wirklich extrem herausfordernd. Und als ich das zum allerersten Mal gemacht habe, habe ich wirklich wie in diesen Filmen, man sieht manchmal so Filme, wo Bergsteiger auf dem Grat des Berges irgendwo in hoher Höhe über den Gletscher laufen. Man sieht immer, wie die so in Zeitlupe einen Schritt vor den anderen setzen. Weil, ja, keine Ahnung warum, wenn man das selber noch nicht erlebt hat, versteht man es nicht. Und ich habe das echt erfahren auf dem Weg dort hoch, wobei auch einige Passagen waren, wo man wirklich ein bisschen klettern musste. Und ich bin da in einer Langsamkeit diesen Berg hochgegangen beim ersten Mal. Mein Körper hat aber dadurch, dass ich es dann wirklich irgendwie einmal im Monat gemacht habe, sehr schnell adaptiert. Aber das ist eine krasse Leistung, über zwei Tage einen Weg von 4.300 auf 5.700, was hast du gerade gesagt?
Ja, 5.600.
5.600, also diese Strecke, die du beschreibst, ist eine außerordentlich hohe Höhe, die von vielen Menschen ohne Sauerstoff gar nicht bewältigt werden kann. Also das Unser Wirbelwind, der Frieden bringt, hat sich da tatsächlich selbst herausgefordert in einer außergewöhnlichen Art und Weise. Ich habe nochmal eine ganz andere, sehr spezifische Frage. Wie rum seid ihr um den Berg drumherum gegangen? Also lag der Berg zur Linken hoch und zur Rechten das Tal oder andersrum?
Also Tal, überhaupt kein Tal. Es war ja von 4.500 Meter ist ja die tibetische Hochebene. Und das ist einfach unbeschreiblich, was man gesehen hat. Aber da gab's, das ist eine gute Frage, aber es sind rundherum ja auch Berge. Aber
die Frage ist aber tatsächlich, ob's linksrum war?
So, nein, rechtsrum. Also rechtsrum.
Okay. Ich frage, weil es...
Nur niemand gefragt.
Ja, ich frage deswegen, weil es eine Theorie gibt, dass alle Racetrack-Patterns, also jede Rennbahn, die Leute immer gegen den Uhrzeigersinn, also links herum schickt. Weil dadurch anscheinend sportliche Leistungen besser sind. Und deswegen habe ich mich ja gerade für interessiert, mich gefragt, warum seid ihr eigentlich da rumgelaufen?
Also das glaube ich, ist grenzwertig, weil du darfst nicht vergessen, 4 Religionen, was glaubst du, wie viele Recherchen und so weiter die da gemacht haben? Also da vertraue ich dem voll und ganz.
Ja klar, das war eine reine Interessensfrage.
Ja. Ja, und warum du mich das gefragt hast. Und wie gesagt, ich habe die ganze Zeit, also auch schon vorher, mir eben vorgestellt, ich gehe, Dartschen heißt dieses Dorf, rundherum und dann lande ich wieder dort. Das habe ich mir vorgestellt. Aber nicht weiter. Und mir ist es unterwegs eben eigentlich nicht gut gegangen. Ich habe aber das übertaucht sozusagen, weil ich sonst die ganze Gruppe zerstört hätte. Weil das Einzige, was hilft, du musst zurückgehen. Und da wir nur einen Führer hatten, also hätte ich alles zerstört. Und das wollte ich nicht und bin also dann trotzdem gegangen. Es ging auch, aber sehr grenzwertig. Und ich bin dann angekommen in diesem kleinen Dorf und habe nach Wien telefoniert. Also ich habe es geschafft, ohne auf einen Jagd zu steigen. Also es gibt ja keine Pferde mehr, sondern nur mehr die Jagds. Und mit meinen Füßen sozusagen. So. Und was passiert? In derselben Nacht bin ich höhenkrank geworden. Und das ist, als hättest du einen schweren Herzfehler. Ja, ich in der Nacht auf, ich habe Schnappatmung gehabt, also ich konnte nicht liegen, mich aufsetzen, also es war schrecklich. Und also bin ich höhenkrank geworden auf 4.500 Meter, obwohl ich vorher auf 5.600 Meter war. Ja. Und das ist natürlich eigentlich erstaunlich, aber ich habe es sehr, sehr rasch verstanden. Es war nicht der Körper schuld, nein, es war meine geistige Einstellung, weil ich habe einen Fehler begangen. Ich habe nicht das Ziel, ich hätte, man muss, wenn man zurückkommt, noch 2 Tage auf 4.500 Meter zurückkommen, dass man dann wieder zurückkommt. Ja, also ins Tal sozusagen von Nepal, wo man ausgegangen ist. Und das habe ich eben nicht gemacht. Und deswegen ist die Höhenkrankheit ausgebrochen. Und vorher habe ich sie geistig sozusagen niedergebügelt, obwohl es mir nicht gut ging, aber ich habe es geschafft, nicht? Und ich habe dann später ganz viele Vorträge gehalten darüber, dass du, wenn du dir ein Ziel setzt, unbedingt und visualisierst, dass du das ganz genau machst. Ja. Also, dass du nicht kein Fehler, weil mein Fehler war, ich habe nur die Umrundung, aber nicht, dass ich 2 Tage weiter auf einer trotzdem 4.500 Meter, ist ja auch eine große Höhe, das noch, und ich bin dann nur mehr im Jeep gesessen, also ich konnte überhaupt nicht mehr gehen, gar nichts. Erst als ich dann wirklich unten war, also bei 2.000 ist es mir besser gegangen. Also das war eine sehr große Lehre, dass dir Visualisierung ist gut, aber sei vorsichtig, dass du wirklich alle Aspekte sozusagen mitnimmst, ja, vom Ziel.
Ja, aber die Kraft ist, also die Macht und die Kraft, die in unseren Gedanken wohnt und in dieser Fokussierung der eigenen Gedanken auf ein Ziel hin, wird generell von vielen Menschen vollkommen unterschätzt. Und ich habe dich ja vorgestellt mit diese tiefe Verbundenheit zur Natur, die du dann auch nochmal selber aufgegriffen hast, weil das eine der wichtigsten Säulen deiner heutigen Arbeit ist. Und hier, Freunde, 82 Jahre alt und immer noch aktiv beteiligt mit etwas, was man Arbeit nennen kann. Also Chapeau auch an dieser Stelle für dich und für diese Lebensfreude und diesen Lebenswillen. Und Yoga als Komponente in diesem Wirkungsfeld und mentales Training. Und diese Geschichte, die du uns jetzt erzählt hast, von der Kraft des Geistes, die dich Mitte, Ende 60 um einen Berg getragen hat, um den viele ohne Sauerstoff nicht mal mit 30 drumherum gekommen wären. Wie arbeitest du mit den Frauen, die du begleitest, im Kontext mit mentaler Stärke? Wie trainierst du das? Wie erklärst du das? Und was kann man damit noch alles anstellen?
Jeder von uns, also ich halte, ich habe ja eine Methode entwickelt, die nennt sich NYM-Erfolgsmethode. Also ein Teil ist ein Natur, Yoga und Mentaltraining. Wobei das Mentaltraining essentiell ist. Und ich erkläre es mit Hilfe Beispielen aus der Natur. Nicht? Also wenn zum Beispiel wir, praktisch jeder von uns, hat irgendwelche Verhaltensmuster oder Glaubensmuster, die nicht dienlich sind, und die hat er meist aus seiner Jugend. Also die ersten 7 Jahre sind ja eigentlich prägend. Nachher ist die Persönlichkeit schon entwickelt. Aber, und das erkläre ich dann, wenn jemand sich dauernd kränkt oder wenn einer nicht sichtbar wird, weil ich bin nicht gut genug, ist zum Beispiel eines der Hauptthemen. Ja, dann erkläre ich, schau, ob du jetzt gut genug bist oder du musst einfach beginnen, anfangen mit etwas. Und dann nehme ich als Beispiel, schau, wenn du eine Blume setzen willst, oder jetzt ist der Sommer da, also wenn du einen Rosmarin pflanzen willst zum Beispiel, ja, oder eine Blume, dann musst du das Beet vorbereiten. Du musst schauen, dass du dass keine Steine drin sind und keine Stöcke und so weiter. Und ganz genauso ist es bei. Und erst dann kannst du die Pflanze setzen. Und dann braucht sie aber auch, sie braucht Wasser, sie braucht Luft, sie braucht Nährstoffe und so weiter. Sonne, damit sie wachsen kann. Und bei uns ist es genauso. Was als erstes bei jedem, also als Naturcoach sage ich, du musst zuerst das Beet bereiten, bei dir nämlich. Und deshalb von der Kindheit anfangen. Welches Verhaltensmuster hindert dich daran? Warum hast du das? Und da geht man dem nach. Also, und das, ja, das ist befreiend dann. Weil, wenn du zurückgehalten wirst, dann, ja, hast du ja keine Lebensfreude. Das ist das, nicht? Also.
Und was ist der mentale Aspekt da drin? Also, ist es, was jetzt dieses Beet vorbereiten, das ist ja eine Arbeit von, also es ist eine Glaubenssatzarbeit und es ist ein Durchpflügen der eigenen Kindheit ein Stück weit, um diese Glaubenssätze, die ich mir gerade vorstelle, wie Unkraut, dieses Feld, dieses Beet ist durchwachsen mit irgendwelchen Überzeugungen. Ja. Überzeugungen formen sich zu Gedanken und diese Überzeugungen, die nicht hilfreich sind, die ziehen wir mal eben raus wie Unkraut. Und ist es total notwendig, dieses Unkraut rauszuziehen? Oder ja, ist es so, dass man tatsächlich über ein bewusstes Fokussieren auf ein Ziel sich diese Arbeit sparen kann, zum Beispiel?
Nein, das kann man nicht. Also glaub mir das. Ich selber habe seit meinem 16. Lebensjahr Depressionen gehabt. Ich bin so viel durchgegangen, also nicht nur Berge, sondern meine eigenen. Mein Vater ist erschossen worden, wie ich ein Jahr alt war. Also es sind ganz, ganz viele Dinge. Und ich habe ganz viele Depressionen gehabt, ja, und Burnout und alles mögliche. Und das kann man nicht mit einer Technik. Das ist, das musst du dir vorstellen. Weißt du, bewusst ist uns ja nur 8%. Mhm. Und unbewusst ist der ganze Eisberg drunter. Und deswegen, du musst trotzdem das aus dem Eisberg sozusagen rausholen, was da drin ist. Ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr gerne mit der innere Kindarbeit. Also da gehe ich dann einfach mit der Person in die Kindheit zurück. Also, aber ich führe sie sozusagen. Mhm. Und dort kommen wir dann an, und dann ist es fast immer so, dass wir zu einem Ereignis kommen, wo diese, also mit der Sichtbarkeit, nicht gut genug, dass sie halt vom Vater oder von der Mutter oder von irgendjemanden eben durch längere Zeit als kleines Dummerl behandelt wird. Also ich zum Beispiel auch, ja. Also das sind viele von uns. Und wenn du das hast, dann kannst du daran arbeiten, das zu transformieren und loszulassen in der inneren Kinderarbeit, weißt du? Indem wir dann das einfach wieder die Energie hereinholen, die wir damals abgegeben haben. Also so kann man sich das vorstellen. Also so schnell deine Frage geht nicht. Aber das Wichtigste ist, dass man nicht sagt, die anderen sind schuld. Das bringt rein gar nichts. Sondern eine Weisheitslehre ist, wir haben uns alles ausgesucht, was wir hier in unserem Leben erleben. Und in einem anderen Zeitabschnitt, in einem anderen Leben. Wir haben uns selber ausgesucht. Und wir haben uns das ausgesucht, an dem wir reifen dürfen. Wenn du also egal welche Schwierigkeiten du siehst in deinem Leben, wenn du sie als eine Stufe, ich kann stufenweise weiterkommen, aber weiterkommen kannst nur du. Also du musst es wollen, du musst dich dafür entscheiden, dass du dir entweder eine Unterstützung suchst oder dass du an dir arbeitest. Anders geht's nicht. Es ist nicht eine Technik. Also ich arbeite, ich meine, ich habe so viele Techniken, aber ich arbeite sehr individuell eigentlich, total. Und man braucht nur schauen, was beschäftigt dich zum Beispiel im täglichen Leben? Was ist es? Wo regst du dich auf? Und dann hast du zum Beispiel schon den Punkt, wo und was es ist, nicht? Und dann, dass das Leben selbst zeigt mir zum Beispiel, wo die Person steckt und was dahinter ist. Und dann schaut man, dass man mit welcher Methode man das auflösen kann. Das sind Prozesse einfach.
Du hast uns vorhin mitgenommen in dein Schwimmtraining und du hast uns auch mitgenommen auf diesen Weg um den Berg und diese Fähigkeit, den Nullpunkt zu überwinden und zu bleiben. Und das ist ja eine Form von mentaler Stärke, die einen bis ans andere Ende der Welt und zurücktragen kann. Und das klingt ein bisschen so, als hättest du das ganz natürlich mitgebracht in dieses Leben.
Nein, ich habe es nicht mit. Ich glaube, ich habe einen starken Willen, frei zu werden. Und ich habe in mir, warum ich das mache, was ich mache, ist, in mir brennt eben das Feuer. Ich sehe mich als Botschafterin von Mutter Natur. Und du kannst in der Natur die geistigen Gesetze lesen. Und das habe ich auch in meinen Büchern beschrieben.
Meine Frage ist jetzt, kann man dieses Feuer, was du hast, also und diese Willensstärke und dieses Weitergehen, kann man das lernen?
Ich glaube, alles ist in uns angelegt. Alles. Weißt du, ich glaube, in unserer Zeit gibt es so viel Ablenkungen, es gibt so viel Dinge, aber gerade die Schwierigkeiten, du kannst jetzt sagen, okay, ich bin das Opfer. Ja, der hat das gemacht und der hat das gemacht und die Mutter und der Vater und der Partner und ich weiß nicht was alles. Ja, okay, kann sein, aber bringt dich das weiter? Nein, null. Im Gegenteil, das zieht dich nur hinunter. Ich sag so, weißt du, ich habe sehr gerne einen Vergleich. Du hast, jeder von uns hat einen Rucksack am Rücken. Und da sind Steine drinnen. Beim einen größere, kleinere, aber meistens viele. Ja? Also, die du angehäuft hast. Ja? Und so kommst du nicht weiter. Du musst eben im Leben Stein für Stein rausnehmen und weitergehen. Und dann kommst du leichter auf dein Ziel, wo du hin willst. Und wir alle suchen eigentlich unsere Verwirklichung, dass du in deine Größe kommst, dass du glücklich bist, dass du frei bist. Und dann kannst du auch viel den anderen geben. Das ist das Schöne daran, nicht? Also.
Ja. Also Unkraut jäten, Glaubenssätze aussortieren, Steine aus dem Rucksack packen und nach vorne schauen, dahin, wo du hin willst.
Ja.
Und die Natur als Lehrerin. Mhm. Was lehrt uns die Natur? Welche Naturgesetze sind das?
Also, da darf ich dir bitte mein Buch empfehlen, ja?
Ja.
Das heißt, ich weiß nicht, siehst du das?
Ja? Ja, ich und du, wir hören dem Schmetterling zu.
Genau. Und der Schmetterling ist eine wunderbare Metapher, darin ist beschrieben, jede einzelne Etappe der Metamorphose. Ja, also, vom Ei über die Raupe. Die Raupe ist zum Beispiel das Materielle jetzt mal. Also ich will das Auto, ich will das und das. Also friss, friss, friss. Der macht ja nichts anderes, die Raupe. Sie frisst nur, sonst macht sie nichts. Ja. Und bei den, was total spannend ist, in der Natur geschehen die Dinge automatisch. Zum Beispiel, dass sich die Raupe in einen Kokon begibt, ja, das geschieht automatisch. Sie muss keine Entscheidungen treffen, sondern interessant ist, ihr der Hormonspiegel sinkt, ja, und das sozusagen, sie kommt in ein anderes Alter sozusagen beim Menschen und verändert sich im Kokon. Also der Kokon ist für mich überhaupt das Spannendste von allem und ich sag, wir alle befinden uns im Kokon, im Grunde. Weil dort entsteht dann der Schmetterling. Und bei uns, bei der Raupe, geschieht es automatisch durch Hormonspiegel. Aber das ist ein Automatismus in der Natur. Aber der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu entscheiden. Du kannst natürlich jetzt ewig eine Raupe bleiben. Sowieso. Gibt's ja genug. Ja? Materialisten oder die noch mehr und noch mehr und noch mehr und so weiter. Aber oft ist es bei Menschen gerade ein Leid, das sie veranlasst, ihr Leben zu überdenken. Also entweder Tod einer geliebten Person oder Krankheit oder was immer es ist. Und dann kommt die Frage auf, wie ist mein Leben? Wo will ich hin? Und es fängt die Veränderung da. Dann geht man auf die Suche. Und da beginnt schon dann die Transformation. Und das geschieht im Kokon. Und das Interessante dabei ist, dass dort die sogenannten bereiten schon die Transformation vor, bestimmte Zellen, ja, Imaginal Cell heißen die, und die ganze Raupe wird aufgelöst, komplett. Also es ist sowas von spannend, dieser Kokon, und komplett und transformiert sich gleichzeitig in den Schmetterling. Und wenn er dann ausgereift ist, dann erst öffnet sich und er kann fliegen. Er kann fliegen.
Das ist eine total spannende Metapher, weil ja in einem Zustand, also es gibt, zum einen gibt es diese natürlichen Initiationen der Weiblichkeit und die eine Initiation, die mich persönlich auch betrifft, ist eben die Phase der Perimenopause und Menopause, wo Frauen schlechter schlafen und eine ganz natürliche Erschöpfung eintritt. Es gibt aber auch andere Phasen, die sind, wie du sagst, durch schreckliche Ereignisse getriggert, wo aber auch dann sowas wie ein Burnout kommt, also ein Erschöpfungszustand. Und die sind ja alle geprägt durch hormonelle Veränderungen und hormonelle Rückgänge. Und du hast gerade erzählt, dass der Schmetterling, und also die Raupe, die bekommt dieses hormonelle Signal des Rückzuges. Und wir Menschen bekommen das eigentlich auch, nur irgendwie anders. Aber in dem Moment, wo uns ein heftiges Ereignis trifft und wir wirklich erschöpft sind und eigentlich möchten wir in unseren Kokon. Und während der Perimenopause, wenn die ganzen dann haben wir das hormonelle Chaos und dann wird Östrogen weniger und wir reagieren empfindlicher auf Stress und brauchen eigentlich auch diesen extra Schutzfilm für diese Lebensphase, damit eine Umbauprozedur harmonisch laufen kann. Und deswegen finde ich das Bild total spannend und treffend für uns Menschen, weil eigentlich, wir sagen das ja sogar, ich möchte mich in meinen Kokon zurückziehen. Ich brauche so meinen Schutzpanzer. Wir formulieren das ja teilweise sogar.
Ja, es ist, also wie gesagt, ich bin auch jemand, das ist kein Kopfbuch, sondern ich bin eine Praktikerin. Ja, egal was ich mache, ob es ein Workshop ist oder ein Live oder auch in den Büchern, ich stelle Fragen. Ich stelle vor allen Dingen Fragen zur Selbsterkenntnis. Also eigentlich ist es ein Transformationsbuch, nenne ich für jeden Tag. Weil wenn du die Fragen beantwortest, dann wirst du viel profitieren aus dem Buch. Weil nur Selbsterkenntnis bringt dich wirklich weiter. Die theoretische Abhandlungen, das kannst du in Zeiten des Internet kannst du von überall holen. Aber nach innen schauen, um das geht es, nicht? Also und dann, wie gesagt, öffnet er sich alles in einer bestimmten Reihenfolge. Und interessant ist auch, dass zum Beispiel die Sexualität bei deinem Schmetterling findet seit nachher statt. Als Schmetterling natürlich, nicht? Als Schmetterling. Und er stirbt als erstes sogar, ja? Und sie folgt ihm auch gar nicht so nach. Aber dafür hat sie, glaube ich, kann sie bis zu 200 Eier oder so haben. Also es ist unglaublich. Und ich sehe auch, wenn du in die Natur schaust, es sind immer dieselben Vorgänge, dass dieses Weitergeben, das möchte ich dir vielleicht sagen. Jetzt zum Beispiel oder im Herbst, du siehst, wie die im Spätsommer, wenn die alles gereift ist und wenn die Samen auf die Erde fallen. Ja, im Wald siehst du das, wenn es ein Buchenwald ist, ich habe Buchenwald hier, dann es ist das Ziel des Lebens auch, weiterzugeben. Deine Weisheiten, dein Können. Wenn du brauchst nicht an Gott glauben, sag ich jetzt einmal ganz brutal, ja. Aber schau dir die Natur an, ja. Und da siehst du, dass jede, ob es das Gänseblümchen ist, ob das die Rose ist, ob das der Fruchtbaum ist, ob es die Buche ist, ganz egal was es ist, oder auch, ja, bitte, auch die Spermien des Mannes sind Millionen, ja. Also es wird millionenfach, das heißt, deine eigene Qualität wird weitergegeben. Und das ist eine große Aufgabe, die wir alle haben. Das heißt, bitte such dir das aus, wo du wirklich super bist, gut bist, und das bring bitte in die Welt. Also das sind dann die kleinen Bäume, die dann entstehen und die ganzen anderen Pflanzen. Ja.
Auch ein wunderschönes Bild. Und bei mir taucht noch eine andere Facette davon auf. Es gibt ja in diesen indischen Traditionen, egal welche Yoga-Tradition man sich anschaut, da gibt es den Begriff des Seva.
Ja.
Seva ist ein Dienst aus dem Herzen für die Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft braucht ganz dringend diesen Dienst aus dem Herzen und dieses Geben aus dem Herzen. Und es gibt ein anderes Teaching, das sagt, wir können erst dann glücklich werden, wenn wir wirklich in den Service für andere gehen. Glück schlummert in dem Ort, wo wir für andere uns öffnen und ins Dienen für andere gehen.
Ja. Ja, sicher. Das ist Teil vom Karma-Yoga, nicht? Also das Seva, das Dienen. Weil du ja dein Ego auf jeden Fall aufgibst, wenn du im Seva bist, nicht? Wenn du dienend bist. Einfach der Menschheit dienen. Und ich glaube, jeder von uns, und deswegen ist das so wichtig, dass gerade die Menschen, die sagen, ich bin nicht gut genug, und das sind, ich weiß nicht, mindestens 50%, sage ich jetzt einmal, der Frauen, weil ich bin ab 40 ist meine Zielgruppe, ja. Genau das ist es, dass du einfach weißt, dass in dir alles ist und dass auch du, egal ob du jetzt Häkeln gut kannst, dann gib das Häkeln weiter. Ja, ganz egal. Jeder hat eine Botschaft. Jeder, absolut jeder. Und wenn du das findest, dann bist du auch glücklich und zufrieden, nicht? Weil das eine Freude gibt, wenn du das machen kannst oder weitergibst, was in dir ist, nicht? Also deswegen schreibe ich auch Bücher. Also das ist auch eine Verwirklichung für mich, nicht? Weil irgendwann einmal werde ich nicht mehr da sein und da wenigstens die Bücher da, nicht? Also werden da sein und hoffentlich auch Menschen, die mir folgen.
Du hast ja insgesamt 5 Bücher geschrieben. Ja. Wir haben erst eines gesehen.
Ja, genau.
Von einem ein bisschen einen Einblick bekommen. Zeig uns noch eins.
Ja, das ist ein Kinderbuch. Da darf ich dir da eine kleine Geschichte dazu erzählen. Das heißt Der Schmetterling vom anderen Stern. Ich war schon beschäftigt mit dem Buch. Da habe ich fast 2 Jahre gedauert, das mit dem Schmetterling. Und ich habe auch Webinare dazu gemacht. Und da hat man mir gesagt, du hast doch über den Schmetterling. Die Kinder haben Schmetterlinge so gern. Und schreib doch ein Buch für die Kinder. Haben wir gedacht, eigentlich eine super Idee. Ja, die haben wirklich, jeder liebt den Schmetterling. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gute Idee, aber Shanti, Multitasking, also das passt nicht zu Shanti Frieden, ja. Also was willst du jetzt noch? Das Buch ist nicht fertig, also das große Schmetterling, und jetzt willst du ein zweites. Und da haben wir eigentlich Kopfdenken. Haben wir gedacht, wie soll ich das machen? Geht nicht. Also irgendwie. Aber ich habe gewusst, das ist eine tolle Idee, nämlich beide zusammen. Sie sind auch dann später beide zusammen veröffentlicht worden. Und ich channel ja auch meine Bücher oder die Gedichte, also zwei Bücher sind Gedichtbände. Und eines Morgens, also mein Kopf sagte, Shanti, also entschuldige, das ist ja tolle Idee, 2 Bücher auf einmal, ja, und ist nicht so gut. Und eines Morgens sitze ich da am Schreibtisch und plötzlich kriege ich die Message, aufstehen, auf den Balkon gehen und nimm dir was zum Schreiben mit. Ja, also ich brav folge der Eingebung und setze mich hin und habe in einer halben Stunde den Inhalt von diesem Kinderbuch niedergeschrieben. Und damals, also nur den Inhalt, nicht? Das war eine dann natürlich aus, aber die Hauptbotschaft, nicht? Also ist drinnen. Und da geht es um einen, ja, und das Schöne war, also, und wir haben gedacht, danke, danke dem Himmel, dass das gekommen ist, weil das Wichtigste ist ja, dass du die Geschichte weißt, nicht? Dann nicht, dann gehst du halt Schritt für Schritt weiter. Und das Schöne war, dass ich am selben, ich wohne im Wienerwald und wir haben einen ziemlich großen Garten, also auf einem Grund von 1400 Quadratmeter und mit Gras auch in der Mitte. Und ich habe wirklich noch nie einen, das ist ein Tagpfauschmetterling, um den es da geht, ja? Und also beim Kinderbuch. Und den habe ich überhaupt noch nie gesehen da, ja? Die haben vier leuchtende Augen, haben sie. Also haben ihn nie gesehen, wirklich nicht. Und ich gehe, ich glaube, es war am selben Tag, wie ich das in der Früh geschrieben habe, gehe und plötzlich sitzt ein Tagpfau-Schmetterling im Gras vor mir, im Gras. Der war nicht an den Blüten oder an der Brennnessel, nein, am Gras saß er. Und ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Ja, und ich habe ihn fotografieren können, der ist nicht davon geflogen. Ich habe ihn fotografiert, alles. Und mir ist es vorgekommen, dass er irgendwie gesagt hat, deshalb hat er gesagt, danke Shanti, dass du über uns schreibst, weil die Schmetterlinge sind vom Aussterben bedroht. Auch sie gehören zu dieser Liste, ja. Und ja, also das war eine ganz wunderschöne Erfahrung, ja, wirklich. Ja, also das sind die zwei neuesten. Und ganz im Himalaya hauptsächlich, ich war viele Jahre im Himalaya, habe ich mein Basisbuch, nenne ich es, das heißt Heilsprache Natur. Und da habe ich 74 Gesetze und Wegweiser zur Natur beschrieben. Ja, eigentlich wollte ich was anderes schreiben, aber es ist dann das geworden. Und so ein Buch mit vielen Zitaten. Und vielen, weil damals habe ich noch gesagt, also jetzt mache ich das nicht mehr, glaube ich, aber ich liebe Zitate, dass ich, wenn ich also gesagt habe, zum Beispiel, einer der Grundgesetze der Natur ist, dass Veränderung stattfindet. Das ist einfach da eigentlich eine, was sich nicht verändert in der Natur, ist praktisch tot. Ja, ist so. Ja. Und damit das untermauere, ich unterhalb mit einem Zitat. Also das, ja, damals, wie gesagt, damit nicht nur ich, sondern der Einstein auch sowas Ähnliches gesagt hat. Aber das hat mir großen Spaß gemacht, aber an dem habe ich 2 Jahre gearbeitet. Aber schön, das hat mich sehr gefreut, ja. Also ja. Sowas. Ja, und da sind auch viele Fragen und zum Schluss habe ich noch was sehr Lustiges gemacht, also weil ich habe mir gedacht, Shanti, jetzt hast du so viel geredet über also dieses Gesetz und das, aber du musst ja, eigentlich muss man zuerst schauen, wo stehe ich eigentlich, nicht? Und haben mir gedacht, na ja, und dann ist mir eingefallen, ich muss Ihnen sozusagen die positiven Dinge sagen jetzt einmal, ja? Also damit Sie eine Wahl haben. Also wo fange ich jetzt zuerst an? Also du musst eine Selbsterkenntnis haben, das kann dir niemand abnehmen. Wo stehe ich? Welche Werte habe ich zum Beispiel? Was ist mein überwiegendes Gefühl? Oder wann bin ich traurig? Wann bin ich lustig? Oder also einfach einen Status machen. Und habe dann 365 positive Eigenschaften aufgeschrieben. Und die gibt's wirklich, ja. Und die habe ich dann am Ende des Buches und habe gesagt, jetzt schau mal an, wie viele Punkte du davon hast. Und wenn du 100 erfüllt hast, ja, dann weißt du, dass du nur mehr 265 zu erreichen hast.
Na, das ist phänomenal gut. Sensationell gut. Das dritte Buch, das interessiert mich bald am allermeisten.
Ja, das ist auch, also da wundere ich mich manchmal selber. Also das habe ich aber rein eingegeben. Ich habe nämlich einen Online-Kurs gemacht über 30 Elemente der Natur. Weißt du? Einen Online-Kurs. Und das habe ich mir gedacht, das will ich dann als Buch herausgeben. Ja, aber das wäre dann so Enzyklopädie, das muss im nächsten Leben sein. Also, aber, und habe aber dann, habe gesagt, wieso ich das angefangen habe, die Heilsprache zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, wenn ich denen die 30 Elemente erkläre, also was sagt der Himmel, was sagt die Sonne, was sagen wir die Elemente und so weiter, muss ich sie zuerst hinführen. Und mit diesem Hinführen ist dann 375 Seiten hat die Heilsprache Natur geworden. Ist schon witzig. Ne? Manchmal kommt's ganz anders, als man so denkt. Aber
gut. Ich glaube, dass das in der Natur der Sache liegt. Also wir haben dann eine Eingebung und eine Idee und dann machen wir uns auf den Weg und der Weg, der zeigt sich dann, während man ihn geht. Also
ja,
falls du die hier zuhörst, jetzt sagst, wow, also ich finde es tatsächlich super spannend, ich möchte mir eines dieser Bücher kaufen. Wir verlinken natürlich alles, was du genauer wissen möchtest, hier unterhalb vom Interview. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage.
Ja.
Weil vor mir sitzt diese Frau, die den Namen Shanti trägt. Der Name heißt Frieden, bedeutet Frieden. Eine Frau, die ein ganzes Leben lang gelebt hat, die geleistet hat, die Abenteuer bestanden hat, die aber auch im Nebensatz sagt, ja, ja, und Depressionen und so hatte ich auch. Und du sitzt hier und sprudelst vor Lebensfreude.
Mhm.
Wenn du nur einen Schlüssel jemandem an die Hand geben könntest, wo diese Lebensfreude wieder herkommen kann. Welcher Schlüssel wäre das?
Also erstens einmal, ein Schlüssel ist sehr einfach. Du meide das Negative in deinem Denken, in deinem Fühlen, in deinem, weißt du, alles, es ist ein Spiel von Ursache und Wirkung. Lebensfreude ist unsere Urnatur. Wir haben ein göttliches Sein in uns. Und das ist wirklich nicht Trauer oder Eifersucht, oder, sondern das ist pure Glückseligkeit. Und das heißt Ananda in Sanskrit. Aber es ist verdeckt von allen Wollen und das soll ich und so weiter und so weiter. Also, aber ein ganz großer Schritt ist tatsächlich, und das sehe ich einfach immer wieder, lebe nicht als Opfer. Das ist mir passiert und das ist mir passiert und der hat das gemacht und der, na und, ist ja schon passiert. Und du hast es dir ausgesucht. Ich glaube, die Weisheit siegt. Die Weisheit siegt, wenn du das mit einer anderen Einstellung siehst, dein Leben, dass jeden negativ, unter Anführungszeichen, ein Aufruf an dich war, das Geschenk darinnen zu finden. Das ist die Aufgabe. Und so kannst du wachsen und reifen. Und dann, das Schicht für Schicht, wenn du das machst und versuchst wirklich, du kannst halb voll oder halb leer, aber dann sei die ganze Zeit halb voll. Verstehst du? Also es liegt an dir, deine Entscheidung zu treffen, wie ich leben will, wie ich denken will, wie ich fühlen will. Es ist deine Entscheidung, nur deine Entscheidung.
Shanti hat uns gerade ihr Glas ins Bild gehalten, falls du nur zuhörst. Und dieses Glas ist halb voll. Beziehungsweise, wie möchtest du es sehen?
Genau. Das ist das Wichtigste wirklich, wie denke ich, wie spreche ich, einfach Selbstanalyse. Und es ist ganz gut, jeden Tag so eine Art Psychohygiene zu machen. Wie habe ich heute meinen Tag verbracht? Wo habe ich negativ geredet? Wen habe ich verurteilt? Oder nicht all diese Dinge. Und einfach Verständnis aufbringen, dass du hier bist, um hohe Ziele zu erreichen. Weil alles in dir ist. Du bist pure Glückseligkeit. Ich habe einmal, das erzähle ich dir wirklich zum Abschluss, ich war in Indien und wollte einmal eine Woche meditieren in der Nähe der Wüste, also in Wüsten, in Rajasthan. Und die haben Flachdächer dort. Und man sieht von dort, wo ich war allein dort, also das Haus von Bekannten, und man hat in der Ferne die Dünen gesehen. Und ich habe in der Früh meditiert. Ich weiß nicht, ob ich die Augen offen oder zugehabt, keine Ahnung. Plötzlich hat in mir etwas gesprochen und einen Satz. Und den will ich dir und allen, die heute, die das anhören, mitgeben. Die hat gesagt, du bist hier, um glücklich zu sein. Sonst nichts. Wie gesagt, bis heute weiß ich nicht, war Augen offen, oder, aber es war so, es hat in mir gesprochen. Und das war für mich, wie ich dir gesagt habe, mit so vielen psychischen Depressionen und so weiter, das war so eine Message. Und das ist es eigentlich. Du bist hier im Glück. Du bist nicht hier, dass du jammerst. Sozusagen, sei auch glücklich, wenn dir das oder das passiert. Weil du hast eine Chance, das anders zu sehen. Nämlich, was kann ich lernen dabei? Wo ist das Geschenk? Das ist auch eine super Frage. Wo ist das Geschenk darin? Also, du bist hier, um glücklich zu sein. Das war eine Mega-Message. Genau. Wegweisend.
Vielen, vielen Dank. Damit ist das Wichtigste gesagt, würde ich sagen.
Ja, danke, liebe Caroline. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir. Und du und ich, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Mädchen, Mutter, Matriarchin. Bis dahin sei wild, sei frei, sei du und fühle dich geliebt.